oder hat schon kurz erzählt, dass wir heute Vormittag Kinder segnen durften, die entweder in den Kindergarten gekommen sind oder die neu in die Schule gekommen sind. Also letzten Samstag war so ein Schulungstag für all die Erstklässler. Und wir haben gedacht, passend zu diesem Moment suchen wir uns mal eine Predigt oder nehmen wir ein Thema, wo wir uns mit diesem komplexen Thema Erziehung mal beschäftigen möchten. So einfach einen kleinen Blick reinwerfen. Wie sieht das eigentlich aus? Und nun haben wir ja jetzt keine Kinder da gehabt, die wir segnen konnten. Aber ich weiß, ihr wart alle mal selber Kinder. Ich habe euch jetzt alle abgeholt. Nein, aber ich weiß, es gibt manch einen Lehramtsstudenten hier unter uns. Es gibt manch einen Lehrer hier. Es gibt welche aus der Kinderkirche hier. Einige von euch werden noch Kinder haben, haben schon Kinder. Und ansonsten hat man Freunde, die Kinder haben. Oder man ist schon Oma und Opa, wo man auch die Enkel hat und gute Tipps an die Eltern weitergeben kann, wie sie doch ihre Kinder erziehen sollten. Und wenn man zwei Gedankengänge weitergeht, dann werdet ihr auch merken, okay, das, was für Kinder passt, das passt tatsächlich auch für manch einen Erwachsenen, was man übertragen kann. Gut. Darf ich einmal mein Wasser haben? Hier ist es extrem warm. Also wir haben gedacht, ein passendes Thema für diesen Moment, weil nächste Woche kommt Hartmut, danach starten wir mit einer neuen Predigtreihe, also so mal so ein Thema außer der Reihe ist, welche Eltern braucht mein Kind? Also nicht, wie sollte mein Kind sein, damit es mir gefällt, sondern erstmal so in den Spiegel geguckt, welche Eltern braucht mein Kind, welchen Lehrer braucht mein Kind, welche Lehrer braucht meine Schüler, so. Und wenn man mal so ein bisschen rumrecherchiert oder auch in dieser Thematik eh unterwegs ist, dann sieht man, es gibt einen Haufen Erziehungsratgeber. Ja? Also du kannst in den Shop gehen und keine Ahnung, was es da alles gibt. Oder du guckst mal im Internet, was es an Büchern gibt, an Literatur, an Fachzeitschriften ohne Ende. Und daraus könnte man schließen, hey, das ist ein Thema, was Menschen beschäftigt. Also wie funktioniert Erziehung? Wie geht das eigentlich? Was ist da richtig? Was müsste ich da machen? Und daraus würde ich schließen, da gibt es auch immer so ein bisschen Verunsicherung. Also was ist richtig, was ist falsch? Da, wo man sich vielleicht vor 100 Jahren noch gar keine Gedanken drum gemacht hat, weil das Erziehung einfach so passiert, ist heute irgendwie anders. Es ist ein wichtiges Thema geworden, wo man sich viele Gedanken drum machen kann. Was ist richtig? Wie viel Bindung ist gut? Wo fängt Helikopterelterntum an? Wie viel Freiraum tut meinem Kind gut? Muss es alles mitentscheiden oder darf ich selber auch nochmal meine Meinung haben? Gewährleiste ich eine sichere Exploration? Verfolgt der Kindergarten auch den Early Excellence Ansatz? Ja? Also wenn du so mit Eltern unterwegs bist, du wirst einen Haufen an Fragen finden, womit man sich beschäftigen kann, was auch gut ist, was auch seine Berechtigung hat, aber es ist sehr in den Mittelpunkt gerückt, wenn du in Familien unterwegs bist oder in Kollegengruppen, die sich so mit Kindern beschäftigen, so Lehrer, Erzieher und in anderen Einrichtungen. Da wird auf einmal der Grad der Frühförderung zur Messlatte für gute Erziehung. Was macht dein Kind schon alles? Hat es auch schon 5 Hobbys, wo du den jeden Tag hinfahren kannst? Und was kann es denn schon alles? Später heißt es dann, ja, welche Taschengeldhöhe ist denn gesund? Womit lernt es gut zu haushalten? Wann beginnt die Pubertät? Wann ist sie endlich vorbei? Bin ich konsequent genug? Hat mein Kind die richtigen Freunde oder ist mein Kind sogar eins von dem, wo man sagt, das ist der falsche Freund? Wer weiß. Mein Kind ist hochbegabt, was man so als Lehrer hört, aber als Lehrer hat man es noch nicht gemerkt. Ist es normal, dass mein Kind noch nicht spricht? Oh, haben wir uns Gedanken gemacht, als Jonathan mit 2 Jahren immer noch nicht sprechen konnte. Also Jonathan ist unser ältester Sohn, der jetzt 4 ist. Und mit 2, weil der hat irgendwie nichts gesprochen. Und wir haben gedacht, oh, ist das normal? Ja, ist normal, er kann jetzt auch sprechen. Wann kommen die ersten Zähne und fallen sie wieder aus? Auch das hat man sich vor 15 Jahren schon überlegt, wie das funktioniert und hat auch was gefunden, woran das liegt. Und wenn der Zahn weg ist, weiß man heute, ja, der kommt nach, muss ich mir keine Gedanken noch machen. Hat Gott sich gut ausgedacht. Und so wird so ein Thema auf einmal zum Gesprächsthema Nummer 1. Also, wer kennt das ein ganz bisschen? Hier kommen Lehramtsstudenten, hä? Ihr macht den ganzen Tag da nichts anderes. Genau, im Internet kann man dann schöne Erziehungsratgeber lesen, so auf Stern oder Spiegel oder Fokus oder sonst was. Und dann heißt es immer, lesen Sie hier alles, was Sie über Erziehung wissen müssen. Und dann ist die Lesezeit angegeben, 10 Minuten. Alles andere würde überfordern. Und so hat man alles für die Hausarbeit fertig. Welche Eltern braucht mein Kind? Nun ist die Bibel ja kein pädagogisches Fachbuch und irgendwie Paulus hat ja auch kein Zen-Schreiben an die Eltern in Kleinasien geschrieben, sondern irgendwas an Gemeinden und auch andere Briefe. Und es gibt jetzt nicht das pädagogische Fachbuch in der Bibel, wo man jetzt reingucken könnte, so, ah, so hat Gott sich also Erziehung komplett vorgestellt und wenn dein Kind 3 ist, dann solltest du das und das und das machen. Aber hier und da sind doch markante Verse drin, wo wir gleich auch so ein bisschen durchgehen, wo man schon etwas absehen kann von dem, wie hat Gott sich ein paar Dinge gedacht, was ist gut, was dürfen wir beherzigen. Und da möchte ich so ein bisschen mit euch durchgehen. 3 Punkte sind es, dann wisst ihr, wann wir durch sind. Und es endlich nochmal Kaffee gibt. Wir sagen gerne scherzhaft zu Freunden, wir haben die Erziehung von Jonathan und Maya, also meine kleine Tochter, haben wir ganz abgegeben in die Hände Gottes. Das ist so befreiend, weil jetzt müssen wir uns um nichts mehr kümmern. Seid schläfrig. Sprüche 22, da steht das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Da heißt es nämlich, bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. So, das Buch der Sprüche ist eine Aneinanderreihung von Weisheiten und das ist jetzt irgendwie nicht dieser Vers nicht in einen großen Kontext eingebunden, den man toll auslegen könnte, sondern das ist so zack, 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 alles hintereinander weg. Aber da steckt etwas drin in diesem einen Vers, nämlich eine Aufgabe, die Gott vergibt. Er sagt nicht einfach, lass es einfach passieren, also irgendwie wird dein Kind schon groß werden oder deine Schüler oder die anderen Kids um dich herum, sondern er vergibt einen klaren Auftrag. Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg. Anders übersetzt, erziehe dein Kind, damit später was daraus wird. Also du hast eine Aufgabe, die Gott dort vergeben hat. Was versteht man eigentlich unter Erziehung? Da habe ich nachgeschaut unter Wikipedia, da findet man auch die unterschiedlichsten Definitionen. Ich lese mal eine noch vor, die man auch versteht. Unter Erziehung versteht man die pädagogische Einflussnahme auf die Entwicklung und das Verhalten Heranwachsender. Ich bin auch immer noch heranwachsen und Gott darf mich erziehen. Dabei beinhaltet der Begriff sowohl den Prozess als auch das Resultat dieser Einflussnahme. War das schon zu kompliziert? Also man versucht bei so Fachdingern immer irgendwie sich kompliziert auszudrücken. Da finde ich die Bibel so einfach. Da heißt es einfach, bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, damit es im Alter was wird. Psalm 127, Vers 3 ist auch einer dieser markanten Verse, wenn es darum geht, hey, was sind Kinder eigentlich? Was ist das, was uns dort anvertraut wurde? Und da heißt es im Psalm 127, Vers 3, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und Gabe, ja, das versteht man sofort, hey, Kinder sind eine Gabe Gottes, ist ein Geschenk, etwas wie Weihnachten, ja, da kriegst du was hingestellt, das packst du aus, ist ganz nackig zur Geburt, packst du wieder ein, sonst wird es kalt. Und das darfst du erziehen und darfst du dich daran erfreuen und das ist toll und das ist cool. Und alle Eltern und alle Lehrer wissen, irgendwann wird es anstrengend. Also als zunächst freust du dich über die Erstklässler, ja, am Einschulungstag, oh süß, sind die alle lieb. Und dann werden sie älter. Dann kommt der zweite Schultag. Dann weißt du, ich darf sie auch erziehen. Das, was in diesem Vers steht, dieses Wörtchen Gabe, hat im Hebräischen eine Bedeutung, wo es wert ist, mal drüber nachzudenken. Das heißt nämlich, Gabe bedeutet so etwas wie Erbteil. Also die Israeliten damals haben ein Erbteil bekommen. Sie sind in ein Land gekommen und haben ein Erbe in Empfang genommen, ein Stück Land, was man beackern konnten. Das war irgendwie ein Geschenk. Aber gleichzeitig war dieses Geschenk mit einer Aufgabe verbunden. Dort musstest du etwas kultivieren, etwas pflegen, etwas heranzüchten, etwas anpflanzen. Und dieses Wort wird hier benutzt. Kinder sind eine Gabe, eine Aufgabe Gottes. Etwas, wo du etwas sehen darfst, wo du etwas kultivieren darfst, etwas hochziehen, erziehen. Das ist ja alles so der gleiche Wortstamm in die Richtung. Etwas kultivieren. Und diese Verantwortung hat Gott in allererster Linie, glaube ich, da bin ich fest von überzeugt, Eltern gegeben. So gut es ist, dass wir Kindertagesstätten haben, wir betreiben selber welche, so gut es ist, dass wir Schulen haben, so gut all die anderen Einrichtungen sind, wo auch ein Erziehungsauftrag gelebt wird, die allererste Erziehungseinrichtung ist die Familie, die Gott gesetzt hat. Also die Hauptverantwortung, das, was man nicht delegieren kann, liegt bei den Eltern. Und so ist die erste Antwort auf die Frage, welche Eltern braucht mein Kind, für mich Eltern, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind und diese annehmen und lieben. Ganz simpel und einfach. Das, was für viele auch absolut selbstverständlich ist, aber sich dessen bewusst zu sein. Hey, Gott hat mich beschenkt, ja, ich darf mich dran freuen, aber es ist auch eine Aufgabe, ein Auftrag, den Gott mir gegeben hat, den ich ausführen darf. Vor 2 Wochen habe ich über Jakob und Esau gepredigt. Und Jakob und Esau, für die, die nicht da waren oder die beiden Jungs nicht kennen, in der Bibel wird von den beiden beschrieben, und das, was sie gemeinsam hatten, waren ihre Eltern. Alles andere war nicht so ähnlich bei denen. Also sie sahen sehr unterschiedlich aus, der eine richtig haarig, der andere eher so ganz glatt rasiert. Dann hatten sie unterschiedliche Hobbys oder Berufe. Also der eine blieb bei den Zelten, das war so ein Zarter, der hat das Süppchen gekocht, hat, keine Ahnung, gehäkelt und was dazu gehört. Und der andere, das war so ein Bär, der ist irgendwie durch die Wildnis gegangen, hat 3 Tage da gelegen, bis er den Bären erlegt hat oder den Hasen, je nachdem. Aber das war so ein sehr unterschiedliche Jungs. Und ich finde, die beiden sind so das Paradebeispiel dafür, Kinder sind unterschiedlich. Keiner von uns ist gleich, du kannst auch links nach rechts gucken und das ist auch das ist total simpel, einfach und jetzt nicht die hochtrabende Botschaft. Wir alle sind unterschiedlich. Kinder sind unterschiedlich. Wir haben es bemerkt, als das zweite kam. Kinder sind nicht gleich, sind kleine Persönlichkeiten. Das heißt, sie haben nicht nur ihren eigenen Kopf, sondern auch ihre individuellen Bedürfnisse. Unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schwächen, wo man auf einmal mit umgehen muss. Und das macht es eben auch erforderlich, unterschiedlich damit umzugehen. Ich kann sie nicht über einen Kamm scheren und zack, zack, so einfach ist das. Die Referendare und Lehramtsstudenten, die werden mit diesem Bild schon geknechtet worden sein. Also ich auch, ich bin ja auch einer aus dieser Truppe. Ein schönes Bildchen, wo man immer mit dargestellt hat, hey, ihr müsst differenzieren, weil Kinder sind unterschiedlich. Ja, also unterschiedliche Tiere und man kann es ein bisschen schlecht lesen, deswegen lese ich es vor. Da sagt der liebe Lehrer zu den Tieren, zum Ziele einer gerechten Auslese lautet die Prüfungsaufgabe für sie alle gleich. Klettern sie auf den Baum. Das Gleiche kannst du übertragen auf deine Kinder. Das, was bei Kind 1 funktioniert, funktioniert bei Kind 2 nicht. Du kannst sie nicht gleich behandeln und sagen, ja, aber das ist doch gerecht. Das ist doch fair, wenn ich alle gleich behandle. Nein, wäre es nicht. Es wäre nicht gerecht. So, unsere Tochter lernt schnell in den vorgegebenen Grenzen zu leben, die sich für sich zu gestalten, damit zufrieden zu sein. Und unser Sohn ist eher so das Gegenteil davon. Ja, also Grenzen sind da, um sie zu überschreiten. Sieht Konflikte mit seinen Eltern eher als einen Wettbewerb, den es zu gewinnen gilt. Wer zuerst nachgibt, hat halt verloren. Pech gehabt. Auf einer Konferenz sagte mal ein Prediger, und ich habe gedacht, oh cool, diesen Satz nehme ich mit nach Hause, probiere ich auch aus. Da hatte ich nur ein Kind. Er sagte, bei uns zu Hause gibt es nur eine Regel. Ganz einfach. Alle Eltern hellhörig, oh, nur eine Regel, super. Patentrezepte sind klasse. We obey the first time. Wir hören beim ersten Mal. Oh, wie schön. Entspricht nicht so ganz der Realität, zumindest nicht bei uns zu Hause. Und würde auch nicht dem gerecht werden, wie unterschiedlich Menschen sind. In Epheser 6 heißt es, ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Die Mütter sind damit im Begriffen, glaube ich. Sonst fordert ihr nur, ich kann es da nicht mehr lesen, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Behandelt sie nicht ungerecht. Und dieses Bild, was wir vorhin hatten, der erzählt eigentlich von etwas Ungerechten. Alle gleich zu behandeln, wäre ungerecht. Wir sollen gerecht erziehen. Unsere Worte und unsere Taten sollen zu Gott hinführen, auf ihn hinweisen. Und Gott selbst ist ja jemand, der sehr individuell mit uns unterwegs ist. Der uns unterschiedlich erzieht, der jegliche Vaterschaft beginnt bei ihm. Er bezeichnet sich als Vater, als liebender Vater. der mit uns allen einen unterschiedlichen Weg geht. Natürlich mit großen Eckpunkten, die gleich sind, aber er behandelt dich anders, als er mich behandelt. Mit der gleichen Liebe, aber mit unterschiedlichen Erziehungsmethoden. Und ich habe gemerkt, um so ein bisschen 10 Minuten Erziehungsratgeber auch mitzunehmen, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ihr das von Kindern auch auf Erwachsene übertragen könnt. Diese Denkleistung fordere ich euch ab. Finde ich so Persönlichkeitsprofile extrem tolle Instrumente. Ja, damit kann man nämlich bestimmte Verhaltensweisen erklären. Man kann besser damit umgehen bei anderen, aber auch bei sich selbst, zu verstehen, hey, wie tickt der andere, wie ticken meine Kinder, wie tickt mein Gegenüber eigentlich oder wie ticke ich selber. Und das im Hinterkopf zu haben, macht auf einmal deutlich, ja, Menschen sind unterschiedlich und bedürfen einer unterschiedlichen Behandlung, einer unterschiedlichen Erziehung. So, Kinder sind ja keine Tonklumpen, die Gott uns gegeben hat und die kann man jetzt irgendwie formen, wie einem sie selber passen, sondern Gott hat sie erschaffen als eigene Person mit einer eigenen Persönlichkeit. Und ich möchte diese Persönlichkeitstypen ganz kurz anreißen. Die stehen ja so nicht eins zu eins in der Bibel, aber du könntest zum Beispiel gucken, die unterschiedlichen Personen könntest du dort auch einordnen, wie unterschiedlich sie sind. Der einfachste Persönlichkeitstypologie, die man sehr schnell sich vor Augen führen kann, ist die DISC-Typologie. Und sie beschreibt das Verhalten von Menschen, wie sie ihre Bedürfnisse erfüllen, so wie das unter Druck funktioniert, wie das aber auch im normalen Bedingungen, wie sie reagieren, um einfach Tendenzen erkennen zu können und damit besser umzugehen. So, dabei ist klar, kein Mensch, kein Kind entspricht nur einem dieser Typen, ich zeige euch die gleich mal, sondern es sind immer Mischungen aus dem. Ja, aber es hilft so ein bisschen, vereinfachte Schubladen aufzumachen, auch wenn wir keine Menschen nicht in Schubladen stecken wollen, aber ein Verständnis dafür zu bekommen, warum tickt der andere so und nicht so wie ich, wäre doch viel einfacher. DISC, also D-I-S-G, steht für vier Grundausrichtungen, die so aussehen. Das erste ist das D, das steht für dominant oder auch direkt. Und das sind Menschen, die eher, oder auch Kinder, kannst auch also für dich selbst überlegen, wo würde ich mich eigentlich einordnen, oder meinen Kids, meine Schüler, wen du gerade so vor Augen hast. Dominante Menschen sind eher sachorientiert, also da können sie sich gut mit beschäftigen, da zieht es sie hin, haben hohes Tempo, wollen Ziele erreichen, fühlen sich stärker als die Umwelt, also fühlen sich dem überlegen, ganz gechillt. Dann gibt es die Initiativen, die sind interaktiv, eher beziehungsorientiert, auch mit unterschiedlichen Ausprägungen natürlich, also wie wichtig ist es, dass Menschen um mich herum sind, aber wenn du initiative Menschen hast, die wollen die anderen für sich gewinnen, damit sie dabei sind. Also allein sein, allein ein Projekt durchziehen, ist total doof für die. Haben auch ein hohes Tempo, fühlen sich auch stärker als die Umwelt. Dann gibt es die Stetigen, die immer gerne das Gleiche machen. Die sind auch beziehungsorientiert, also die Menschen um sie herum sind extrem wichtig, aber eher ein langsames Tempo und fühlen sich schwächer als ihre Umwelt. Und die Gewissenhaften und Korrigierenden, auch die sind wieder sehr sachorientiert, sehr aufgabenbezogen, langsameres Tempo und fühlen sich auch schwächer als die Umwelt. Und diese vier Quadranten, die man dort sieht, da kann man dann Analysen machen, Tests machen, ganz spannend, könnt ihr alles mal googeln, wenn ihr das noch nie gemacht habt, oder ihr kommt einfach zu Next Steps bei Schritt 3, da könnt ihr etwas über euch selbst entdecken. Und die zeichnen so ein bisschen dann diese Persönlichkeitsstruktur wieder. Wie tickt man eigentlich? Und das heißt nicht, dass es für immer und alle Zeit festgefahren ist und so bin ich und das ist jetzt auf einmal schlecht, sondern es ist ein Erklärungsmodell von, was brauche ich eigentlich um mich herum, wie kann ich mich verstehen, wie kann ich andere verstehen. Also es geht nicht um die tiefen Dimensionen meiner Persönlichkeit. Wichtig ist ja, wenn ich mir Gedanken darum mache, wenn ich jetzt was ich meinen Sohnemann vor mir habe und über Erziehung nachdenke und Persönlichkeit, dann darf ich immer vor Augen haben, bei Erziehung treffen mindestens zwei Persönlichkeiten aufeinander. Also meine Persönlichkeit, die bestimmte Bedürfnisse hat, einen bestimmten Rahmen braucht und bei meinem Kind ist es genauso. Auch der hat ja eine bestimmte Persönlichkeit. Deswegen entstehen häufig auch Konflikte, wo man denkt, hey, warum ist so ein Typ eigentlich, was weiß ich, sehr initiativ, der haut immer alle Ideen raus, ohne drüber nachgedacht zu haben. Das geht mir voll, also mir persönlich, voll auf den Senkel. Ich bin nämlich total gewissenhaft. Ich will keine Fehler machen. Ich habe Dinge vorher zweimal durchdacht, bevor ich sie äußere. Warum muss da jemand sein, der alles immer sofort raushaut, ohne drüber nachgedacht zu haben? Mein Problem ist aber, ich denke manchmal viel zu lange drüber nach und habe nicht die Freiheit, das rauszubringen. Ja? Und so sieht man entweder eine Ergänzung in dem anderen und das Potenzial, was sich daraus ergibt, oder man kommt ganz schnell zu Konflikten, wie sie knallt. Warum ist der nicht so wie ich? Und das passiert bei Kindern auch. Lass uns nochmal ein bisschen spezielleren Blick drauf werfen. Wie sieht das aus mit Kindern, die einen hohen D-Anteil haben? Ihr habt euer Kind, eure Schüler oder euer Nachbarkind vor Augen. D-Kinder, und könnt ihr mal abchecken, wo passen die denn eigentlich rein? Kinder mit hohen D-Anteilen haben starken Willen. Also sie wissen, was sie wollen, die sind sehr zielorientiert, haben ihr Ding vor Augen, das möchten sie machen, das ziehen sie durch, sind zielstrebig. Auf der anderen Seite sind sie aber auch eigensinnig. Das heißt, es ist recht egal, was die anderen wollen. Hauptsache, ihr Ding wird durchgezogen, sie kommt zu ihrem Ziel. Das, was nebenbei passiert, ob das Geschwisterkind auch irgendwelche Wünsche hat, ist egal. Treffen schnell und gute Entscheidungen, haben kein Problem, ihre Meinung offen zu sagen, sind eher so die Meinungsführer. Darum bilden sich immer Grüppchen. Und das, was sie in der Erziehung brauchen, ist eine Verantwortung, die man ihnen gibt für bestimmte Sachen. Dass man mit ihnen gemeinsam Ziele setzt, weil das ist etwas, was ihr Bedürfnis tatsächlich befriedigt. Aber sie brauchen auf der anderen Seite extrem klare Grenzen. Viel mehr als die anderen Kinder, also die nicht so stark diesen Persönlichkeitstyp haben. Klare Grenzen vorgeben. Es hilft ihnen auf der anderen Seite, dass sie mitentscheiden können. Und das, was sie auch unbedingt lernen müssen, und je früher sie das lernen, das sagt ja der Vers in Sprüche, ja, bringe deinem kleinen Kind das bei, das ist gut, Rücksicht auf die anderen zu nehmen. Wahrzunehmen die Gefühle der anderen und zu akzeptieren, dass nicht immer ihr Ding gemacht wird, dass nicht immer sie gewinnen. Kinder mit hohen I-Anteilen, das sind welche, die sind total begeisterungsfähig, sind kreativ, häufig auch sehr kommunikativ. Sie erleben die Welt intensiv, leiden manchmal so unter Gefühlsschwankungen und deswegen brauchen sie besonders viel Ermutigung und Anerkennung. Also mal so im Vergleich der D-Typ und der I-Typ, also der D-Typ, der hat sein Ziel vor Augen, wenn er das erreicht, ist super. Der muss nicht ständig betätschelt werden. Alle Kinder brauchen Lob und Anerkennung. Wir Menschen, wir haben da alle einen Tank, der gefüllt werden möchte. Aber I-Kinder haben das besonders. Lob und Anerkennung ist extrem wichtig für sie. Das sind welche, die auch gerne oder eigentlich immer das Bedürfnis haben, ich muss andere überzeugen, dabei zu sein, von meiner Sache. Ich mache nicht hier einfach mein Ding, sondern ich möchte die anderen mit reinnehmen. Ich möchte mit ihnen zusammenarbeiten. Sie lieben Gemeinschaft. Das ist für sie wichtig. Nicht das Ziel zu erreichen, sondern mit anderen zusammen zu sein. Sie suchen die Nähe der Eltern mehr, als es andere Kinder tun. Also auch diese körperliche Nähe. Bei unangenehmen Dingen brauchen sie mehr Unterstützung, mehr Begleitung. Da hilft es nicht einfach zu sagen, ah komm, stell dich nicht so an, mach einfach, zieh durch. Sondern da brauchen sie das tatsächlich, dass man sie ein Stück an die Hand nimmt und das mit ihnen macht. Also ihr seht hoffentlich, Kinder, wenn sie so unterschiedlich sind, brauchen auch unterschiedliche Erziehung. Ich muss mich nicht völlig verstellen, aber Gott hat mir den Auftrag gegeben, meine Kinder gut zu erziehen. Und deswegen darf ich mir Gedanken darum machen, was heißt denn gut, was brauchen denn meine Kinder? Wenn sie was gut gemacht haben, schnelle Belohnung und Zuwendung. Und sie brauchen ein Umfeld, und das kann man gleich sehen zu den stetigen Kindern, neues Umfeld, gerne neue Sachen, die sie entdecken können, erobern können, am besten mit anderen zusammen. Die Kinder mit hohen S-Anteilen, die versuchen ihre Bedürfnisse zu erfüllen, indem sie in stetiger, ausdauernder Weise mit anderen zusammen sind. Also auch die haben diesen Gemeinschaftsfaktor drin. Freundliche und stabile Umgebung. Aber kommen diesen Kindern nicht damit, dass du sagst, hey, übrigens, wir fahren heute Nachmittag, fahren wir in Urlaub. Das überfordert die. Ja? Also jetzt mal sehr extrem gesprochen. Die meisten Kinder freuen sich trotzdem, wenn sie in Urlaub fahren oder im Freizeitpark. Aber sie brauchen eine viel längere Vorbereitung. Sie treffen auch nicht so schnell Entscheidungen. Du musst ihnen den Raum geben und nicht sagen, komm, entscheid dich mal, wir müssen jetzt aber, sondern sie brauchen das, dreimal drüber nachzudenken, dass sie sich zurückziehen, eine Sicherheit, auch eine Entscheidung treffen zu können, sie nicht einfach zu überfahren und zu sagen, ja, wenn du nicht entscheidest, entscheidest halt dein Bruder, sondern zu sagen, okay, wir geben dir die Zeit und du kannst dich entscheiden. Du darfst diese Entscheidung treffen, etwas mehr Raum geben, das, was sie brauchen. Und zum Schluss, unsere Kinder mit hohen G-Anteilen, die machen alles mit großer Hingabe und Präzision. Sie haben Freude daran, Ordnung zu schaffen, also von ganz alleine, da muss man noch nicht mal unbedingt sagen, räum dein Zimmer auf, das machen die auch so. Die erfreuen sich an Kleinigkeiten, können sich da stundenlang mit beschäftigen. Die beobachten ihre Umwelt, wissen viele Details auch, haben Einblick da drin. Aber diese Kinder kämpfen häufig mit ihrem Selbstbewusstsein, weil sie haben den Drang, keine Fehler zu machen. Sie wollen, haben ein gewisses Maß an Perfektionismus in sich drin. Die brauchen ebenso viel Lob und Anerkennung, aber eben auch diesen Zuspruch von, Dinge müssen nicht perfekt sein. Weil das ist etwas, was das ganze Leben sich durchträgt. Also wenn du einer von diesen gewissenhaften Menschen bist, das ist toll, weil dann kann man sich darauf verlassen. Wenn du mir sagst, bis 14 Uhr habe ich die E-Mail oder keine Ahnung, was ist erledigt, dann ist es auch so, weil man innerlich so gepolt ist, hey, ich will keine Fehler machen, ich habe das zugesagt, ich bin gewissenhaft, aber man leidet ganz schnell unter diesem Punkt von, es muss alles perfekt sein. Und damit tappt man in eine Falle. Und je früher man mit Kindern solche Dinge gut behandelt, sie gut erzieht, auch in ihrer Persönlichkeit mit den Herausforderungen, die da auch mitgegeben sind, umso besser ist es letztlich für sie. So, meine zweite Antwort auf die Frage, welche Eltern braucht mein Kind, ist eigentlich Eltern, die um die Persönlichkeit ihrer Kinder wissen, wissen, dass das ein Geschenk Gottes ja auch ist. Also es ist ja keine von diesen Persönlichkeiten ist irgendwie schlechter oder besser, sondern das ist etwas, was Gott in uns Menschen ja hineingelegt hat. Und das zu erkennen in den Kindern ist A, spannend und B, hilft es sie, gut zu erziehen. Und der letzte Punkt, wo ich gedacht habe, da möchte ich ein paar Worte noch zu verlieren, aber es ist auch schon die Zielgerade. Ihr könnt euch schon auf den Kaffee freuen und heute gibt es, ich kann es nicht lesen, aber sicher wieder leckeres Essen. Ist eine Frage, die mich beschäftigt hat, und zwar, was ist eigentlich christlich an einer christlichen Erziehung? Also, das mit der Persönlichkeit, dass Kinder Lob und Anerkennung brauchen, dass sie Liebe brauchen. Also die ganzen Basics, das kannst du doch allen Eltern, das kannst du allen Lehrern, das kannst du allen Lehramtsstudenten erzählen. Was ist denn christlich an einer christlichen Erziehung? Die Frage, oder wenn man Christliche, und das im besten Sinne, Eltern fragt, was ist eigentlich das, was du für dir für dein Kind am meisten wünschst? Was ist das Wichtigste? Da habe ich noch nie eine andere Antwort gehört als diese, ich wünsche mir für mein Kind, dass es sich eines Tages für Christus entscheidet, dass es Erlösung erfährt. Wie auch immer du das dann alles formulierst, in den Himmel kommt oder, ja, das ist eigentlich die Antwort, die alle christlichen Eltern geben. Ja, aber wie erreiche ich das? Kann ich etwas dazu tun? Kann ich da irgendetwas dran machen? Ja, ich habe eine Aufgabe, aber wie kann ich das beeinflussen? Ich bin selbst in einer christlichen Familie aufgewachsen und ich weiß nicht, ob du das Vorrecht hattest oder vielleicht empfindest du das auch gar nicht als Vorrecht. Ich habe jahrelang habe ich gedacht, schon immer Christ, so ein Mist. Hey, ich habe nicht die tolle Story zu erzählen, so oh, im tiefsten Sumpf und, ne? Sondern immer dieses fromme Kind. Ja, wie viel von dem, was Erziehung ist an christlicher Familie, wie viel ist davon Indoktrination, also schon fast Manipulation? Hatte ich überhaupt die Wahl, mich zu entscheiden oder war das erzwungen alles, die Entscheidungen, die ich getroffen habe? Wie viel erlege ich meinen Kindern auf? Zwinge ich sie dazu, in die Kinderkirche zu gehen, zu Basics, also zu unserem biblischen Unterricht? Zwinge ich sie dazu, in den Gottesdienst zu gehen? Oder wo gebe ich ihnen die Freiheit? Weil Beziehung zu Gott, darum, wo es ja geht um Christentum, ist ja eine freie Entscheidung. Nichts, was ich Menschen auferlegen kann. Und ich merke, das ist eine Frage, die Eltern beschäftigt. Hey, was ist denn christlich an christlicher Erziehung? Freiheit zu geben? Oder doch irgendwie den Schubser und na, lies das doch nochmal und komm, ich predige dich nochmal voll. Und in 5. Mose steht etwas sehr Interessantes. Da geht es um die 10 Gebote, die da folgen. Und da steht, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Also das klingt für mich nach, schärfe es deinen Kindern ein, laber sie jeden Tag damit dicht. Ja, also möglichst viel, wenn man so diesen 7. Vers liest. Aber wenn ich nochmal den Fokus auf die beiden Verse davor lege, dann heißt es dort, das, was du in deinem Herzen hast, das, was dort ist. In meinem Herzen heißt, das ist etwas, was mein Leben bestimmt, was in mir drin ist. Nicht etwas, wo ich fromme Regeln auswendig gelernt habe, nicht wo ich Bibelverse auswendig gelernt habe, die ich meinen Kindern um die Ohren, wie fehlen die Worte, sondern etwas, was mein Leben bestimmt, etwas, was natürlich aus mich herauskommt. Und christliche Familie haben so oder so, so eine starke Prägekraft. Ich will nicht sagen, dass man es vernachlässigen kann, deine Kinder dich zu predigen, aber ich glaube, das sollte man so oder so nicht tun. Aber diesen Gedanken von, ich gebe meinen Kindern die Freiheit, selber zu entscheiden, selber zu gehen. Und meine Verantwortung ist es, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Und wenn die lebendig ist, also nicht so lebendig wie eine verkümmerte Pflanze, sondern eine Pflanze, die aufblüht und lebendig ist, wo du das Leben siehst, dann hat das eine Prägekraft, die größer ist als jedes Wort, als jedes Tischgebet, als jede Predigt, die du deinem Kind hältst. Dein Leben spricht lauter als alle deine Worte. Und das ist auch etwas, was deine Kinder sehen werden, etwas, was deine Kinder viel mehr prägen wird. So, die dritte Antwort auf meine Frage, welche Eltern braucht mein Kind, ist, nicht Eltern mit frommen Floskeln, sondern Eltern, die eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Amen.